Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Podcast Anders Denken, Anders Fühlen. Mein Name ist Dr. Felicitas Saal, ich bin Coach für Medizinstudentinnen und Ärztin und ich helfe dir, entspannter und mit mehr Leichtigkeit dein Medizinstudium zu meistern. Und in dieser Folge habe ich einen Gast mit dabei, und zwar die liebe Dr. Franziska Rudolph. Franziska ist Ärztin und heute als Business Coach tätig, und in dieser Folge sprechen wir unter anderem darüber, warum Selbstfürsorge gerade im Medizinstudium super wichtig ist, wie du besser mit deinem eigenen Perfektionismus umgehen kannst. Außerdem sprechen wir über einen ganzheitlicheren Ansatz in der Medizin und was du bei Stresssymptomen im Medizinstudium machen kannst. Und noch über vieles mehr. Also ganz viel Spaß jetzt bei dieser Folge. Und wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, hallo, liebe Franziska. Schön, dass du jetzt hier im Podcast bist. Und ich habe ja kurz im Intro schon so ein paar Worte zu dir gesagt, aber magst du vielleicht selber noch mal kurz dich vorstellen? Wer bist du und was machst du heute?
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, gerade da inspirieren zu können, wo unser Weg als Ärztin beginnt. Und ja, ein paar Worte zu mir. Ich bin Franziska Rudolph. Ich bin Ärztin, fertig seit 2013 mittlerweile und habe schon einiges hinter mich gebracht. Also ich habe 5 Jahre in der Klinik gearbeitet, als Geburtshelferin hauptsächlich, also mit Leib und Seele, und natürlich auch Gynäkologin, das gehört immer mit dazu. Und habe dann aber ja eigentlich nebenbei aus Hobby die Praxis von meinem Mann mit aufgebaut, der Zahnarzt ist, und habe da eigentlich meine Passion gefunden. War schon immer unglaublich kreativ und gleichzeitig liebe ich Strategie. Und alles, was ich da gelernt habe, habe ich jetzt eigentlich in mein Unternehmen gepackt, was ich letztes Jahr gegründet habe, und habe mich mit dem Business Consulting selbstständig gemacht und berate nun Gesundheitsexperten, also nicht nur Ärzte, sondern auch andere medizinisches Fachpersonal dabei, ihr eigenes Unternehmen aufzubauen, und dabei bewusst nicht die Selbstständigkeit, sondern das eigene Unternehmen. Genau, und privat vielleicht noch ein paar Worte. Ich bin Mama mit Leib und Seele und bekomme bald das dritte Kind und habe einen tollen Mann, von dem ich ja gerade schon erzählt habe, der auch Zahnarzt ist und eigener Praxis. Und wir haben einige Tiere, eigentlich fast mittlerweile ein Zoo mit 3 Hasen und einem Hund und irgendwie einer Leihkatze, die immer mal vorbeikommt. Wir wohnen in Erfurt im Grünen und ich bin ein totaler Naturmensch, liebe meinen Garten über alles. Und ja, für mich ist das eigene Business so ein Stück Freiheit, und ich habe das sehr, sehr geliebt, die Geburtshilfe, aber durfte mich dadurch wirklich frei machen und im Prinzip jetzt so leben, wie ich es immer wollte. Mir meinen Tag frei einteilen, mein Kind jetzt bekommen und trotzdem nebenbei arbeiten, was mich total glücklich macht, da nicht stoppen zu müssen. Und ja, jetzt bin ich hier.
Ja.
Und beantworte alle Fragen.
Cool, ja. Ja, das ist total spannend, dein Weg. Ich glaube, weil ja auch heutzutage so in der Gesellschaft noch so dieses Bild ist von diesem klassischen Weg als Arzt oder als Ärztin und studiert Medizin und dann geht man in die Klinik oder in die Praxis, und du gehst jetzt so einen anderen Weg. Und ich kann mir vorstellen, dass es die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Wie kam es denn dazu? Also was war denn dann der Auslöser, dass du gesagt hast, so, ich mache mich jetzt als, baue jetzt mein eigenes Unternehmen auf?
Ich glaube, das ist in mir gereift. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe ja eben gerade schon berichtet darüber, dass wir die Praxis im Prinzip zeitgleich übernommen haben, als ich angefangen habe, in der Klinik zu arbeiten, meine Facharztausbildung anzufangen. Und mein Mann ist so ganz anders als ich. Der ist so gar nicht Stratege. Und das, was ich immer im Ohr hatte, war, Mensch, ich will doch einfach nur behandeln. Ich will doch einfach nur die beste Medizin für meine Patienten machen. Und alles andere drumherum hat ihn so angestrengt. Und ich dachte immer, ja, ist doch ganz leicht. Komm, ich mache das für dich. Und so bin ich da reingewachsen. Und ich sage immer, irgendwann kommt der Punkt, da bist du so aus dem rausgewachsen, wo du gerade drin steckst, dass dich das alles nur noch einengt, dass dich die Ansichten deiner Kollegen einengen, weil sie einfach so ihre, also es ist nicht abwertend gemeint, aber eine sehr eingeschränkte Weltsicht haben. Ne? Sie kennen nur ihre Blase und durch dieses Unternehmerinnenleben in der anderen Welt, die ich hatte, hat das für mich schon länger nicht mehr zusammengepasst. Ich hatte aber tatsächlich nicht den Mut und auch tatsächlich nicht das Bewusstsein, dass das, was ich mir da angeeignet habe, so dieses ganze Wissen darüber, wie man ein medizinisches Unternehmen aufbaut. Und für mich ist das ein Unternehmen, die Praxis, weil du hast Angestellte, du hast du musst dich mit passivem Einkommen auseinandersetzen, mit Wirtschaftlichkeit, auch mit Marketing mittlerweile als Arzt, gerade wenn du im Selbstzahlerbereich arbeiten willst und damit eben auch deiner Medizin so eine Identität geben willst. Und das ist 2 Jahre in mir gereift und ich bin immer mehr, ja, eigentlich nicht abgestumpft, aber so, ja, unzufrieden geworden. Also es war so eine riesengroße Unzufriedenheit in mir, die immer größer wurde. Und dann hatte ich dir ja vorhin schon erzählt, es gab dann so eine Situation, in der ich mich so missverstanden gefühlt habe, in der ich eine Kollegin, die ganz neu angefangen hat, einfach unterstützen wollte, selber zu wachsen. Und ich dann dafür Ärger vom Chef bekommen habe, weil sie gesagt hat, ich würde sie ausnutzen und sie würde für mich arbeiten. Und da habe ich gedacht, jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich habe ihr die Möglichkeit geboten, die ich gerne gehabt hätte, dieses freie Lernen, aber geschützte Lernen. Ich war kurz vorm Facharzt in dem Moment und sie hatte gerade angefangen. Warum soll sie davon nicht profitieren? Und ich habe das Ganze, was mich langweilt, auf Station gemacht. Und diese Situation, das ist eigentlich ganz lapidar gewesen, das weiß ich selbst, aber es hat so viel in mir ausgelöst, weil ich einfach wirklich, das war so der Inbegriff von dem Missverständnis, von dem, ja, wie ich meine Welt sehe und wie die Welt da ist, wo ich gerade arbeite. Hat einfach nicht mehr gepasst. Und ab da habe ich angefangen, wirklich zu überlegen, was kann ich selbst machen? Was kann ich machen, um meinen Lebensunterhalt mit dem zu verdienen, was ich bin? Und dann bin ich gesprungen im Januar 2020, so kurz vor Corona, bin voll in Corona reingerutscht. Aber auf der anderen Seite hat sich irgendwie alles immer gefügt, ein Stein nach dem anderen, weil ich einfach darauf vertraut habe, dass es so funktioniert. Und es waren Durststrecken dabei, es war wirklich viele Tränen dabei und ich habe oft darüber nachgedacht, aufzugeben. Aber was ich mir jetzt erschaffen habe, ist einfach so eine riesengroße Freiheit und so, es funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch so die Botschaft, wenn du dich selbstständig machst, du darfst ein bisschen Geduld haben und immer mutige Entscheidungen treffen. Ja, und so bin ich hierher gekommen.
Ja, wow, richtig cool. Und ja, finde ich total inspirierend, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu sehen, ah ja, okay, es gibt nicht nur diesen einen Weg, es gibt 1000 Wege oder noch mehr Wege, wie man seinen eigenen Weg gehen kann, wie man auch seine eigene Medizin leben kann. Und wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, der jetzt vielleicht ein bisschen abgeschreckt ist von dem, was du jetzt erlebt hast, so in der Klinik, und der aber gerne in diesem System arbeiten würde, der gerne in die Klinik oder in die Praxis gehen würde, was wären da aus deiner Sicht jetzt rückblickend ein Tipp oder Tipps, wie man da ja mit einem besseren Gefühl durchgehen kann?
Ich glaube, was uns eben im Medizinstudium fehlt, ist wirklich immer wieder zu fragen, wer bin ich denn in all dem? Wir haben so einen vorgegebenen Weg, es gibt vorgegebene Ziele und gerade in unserem Umfeld, was wir dort oft haben, sehr zielstrebige Menschen, sehr kopflastige Menschen, wir verlieren so den Kontakt zu uns selbst und damit suchen wir uns auch Positionen, Anstellungsverhältnisse, die vielleicht zu dem passen, was wir denken, was Arzt sein ausmacht, die aber nicht zu uns passen. Und da dürfen wir sehr, sehr achtsam sein an der Stelle mit der Wahl. Und deswegen ist es für mich auch so unglaublich toll, hier sprechen zu können, weil wir einfach die erreichen dürfen, die anfangen, jetzt Mediziner zu sein, jetzt Ärzte zu sein, weil sie letztendlich den Unterschied machen können für folgende Generationen. Du bist als Arzt immer ein Vorbild. Du hast einen unglaublichen Vorschuss an Vertrauen von deinen Patienten. Und wenn du es anders vorlebst, dann werden wir die Menschen dazu inspirieren, auch wirklich von Grund auf gesünder zu leben. Ja. Wir werden das ganze System zum Umdenken bewegen können, wenn wir nur genug sind, wenn wir es einfach einfordern. Ja. Und das fängt aber bei uns an, wenn wir selber nicht gesund leben, wenn wir selber nicht authentisch leben, wenn wir selber uns nicht fragen, was wir eigentlich wollen, wie wir es wollen und uns einfach irgendwann resigniert in dieses System fügen, was gerade da ist, dann werden wir nichts verändern. Und so kannst du eben für dich auch so ein bisschen diese Selbstentscheidung auch behalten. Ich habe immer noch aus dem Studium, das war ganz am Anfang, eins im Kopf, dass die schlimmste Situation für Menschen psychologisch ist, wenn du das Gefühl hast, nicht selbst wirksam sein zu können, wenn du dich einer Situation ausgeliefert fühlst. Und in jeder Situation diese eigene Selbstentscheidung gefühlt zu behalten, ich glaube, das ist der Schlüssel dazu, auch in jeder Situation reagieren zu können. Und auch mal selbstbewusst für sich zu entscheiden, das ist jetzt nicht hier mein Umfeld und hier darf ich gehen, das darf ich verlassen und mir einsuchen, was zu mir passt. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt Fehler machen, Fehlentscheidungen treffen, das ist nicht schlimm.
Ja.
Also für uns Ärzte ist das die Katastrophe, weil irgendwie gefühlt ein Fehler das Leben eines Menschen bedeutet. Aber im eigenen Leben Fehlentscheidungen zu treffen, nicht medizinisch, sondern für uns, das darf sein und es gehört einfach dazu.
Ja. Und wer weiß, vielleicht haben dann diese Entscheidungen, diese scheinbaren Fehlentscheidungen ja auch dazugehört, damit wir unseren Weg finden.
Ja. Absolut.
Ja. Ja, voll wertvolle Sachen, die du da gerade gesagt hast. Also, ja, zu schauen, diese Selbstwirksamkeit zu behalten in jedem Moment und innerlich zu wissen, okay, ich kann hier was machen, ich kann hier was bewirken. Gut, ja. Jetzt können wir vielleicht mal ein Stück zurückgehen sozusagen ins Medizinstudium. Und ich glaube, da geht es ja vielen Medizinstudentinnen und Medizinstudenten so, wenn irgendwie eine stressige Phase ansteht, ja, wenn viele Klausuren sind, wenn viel zu lernen ist, wenn viele Praktika sind, wenn ja in Formulaturen, im Pflegepraktikum, also wenn irgendwie von außen viele Anforderungen sind, dass da oft dann die Tendenz ist, sich selbst ganz hinten anzustellen, also sich selbst irgendwie ja gar nicht mehr so wichtig zu nehmen, die eigenen Bedürfnisse und die irgendwie so gefühlt als allerletztes zu erfüllen dann erst. Wie ist das denn aus deiner Sicht rückblickend jetzt auch? Welche Rolle spielt da das Thema Selbstfürsorge aus deiner Sicht? Und was würdest du rückblickend dir selbst vielleicht raten, wenn du nochmal Medizin studieren würdest oder eben Medizinstudentinnen und Medizinstudenten, die jetzt Medizin studieren?
Ja, ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich kann nur von mir berichten, bei mir war es die Katastrophe. Ich war da genauso. Gerade in so Prüfungsfragen, Phasen, wo ich einfach wirklich alles hinten angestellt habe. Ich bin halt auch ein sehr effizienter Mensch, das weiß ich und mittlerweile auch. Und habe einfach auch so die Phasen, ne, wo ich einfach umsetzen will und wo dann alles andere hinten ansteht, aber das hält sich die Waage mittlerweile. Und ich bin ja kein Fan von alles so maximal auszuüben. Das entspricht mir auch überhaupt nicht. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Punkt. Du darfst wissen, wer du bist, was du brauchst. Und du darfst da auf die Reise zu dir selbst gehen. Und das ist für mich ein ganz essentieller Punkt, der im Medizinstudium fehlt. Wir haben so viel mit anderen Menschen zu tun. Wir kümmern uns so viel um andere Menschen. Und dann gibt es ja so diesen Satz, der Ärzte sind die schlimmsten Patienten. Ja, warum? Weil wir selber gar nicht auf uns gucken, weil wir es total verlernt haben. Sind so mit dem Fokus im Außen auf den anderen Menschen, dass wir uns selber total vergessen. Und wo beginnt das? Es beginnt im Medizinstudium. Da wird uns das irgendwie abtrainiert, weil es einfach nicht das Normal ist, da selber auf sich zu gucken, sondern da ist einfach die Effizienz, ne? Dieses hocheffektive Umsetzen, das Nonplusultra. Und dann gibt es die, die das gar nicht können, aber trotzdem grandiose Ärzte sind, aber das Gefühl haben, dass sie total versagen, weil sie können jetzt nicht so über ihre Grenzen gehen wie die anderen. Und das ist totaler Blödsinn, weil wir brauchen eigentlich gerade diese empathischen Ärzte. Und da deinen eigenen Weg zu gehen und wirklich zu gucken, was ist es denn, was ich jetzt hier gar nicht umsetzen kann? Ist es wirklich dieses Wissen nicht umsetzen zu können? Ist es einfach diese massive Überforderung, weil ich mich total selbst verliere? Was ist mir denn eigentlich wichtig im Leben? Weil du bist immer auch als Mensch Arzt. Das ist wie eine Identität. Das darf alles da sein. Es darf alles integriert werden. Du hast ja nicht zwei Rollen. Du bist ja nicht in deiner Arztrolle ein komplett anderer Mensch als in deiner persönlichen, privaten Rolle. Und da dürfen wir ansetzen, dass wir direkt auf die Suche gehen und verstehen lernen, welche Persönlichkeitsanteile habe ich und wie sind die ausgeprägt? Bin ich sehr strukturiert? Ist es mir unglaublich wichtig, meine Individualität zu leben? Oder bin ich auch tatsächlich dieser effiziente Typ und es macht mir gar nichts aus, hier alles gleichzeitig zu machen? Wenn es dann wiederum auch Phasen gibt, die ruhiger sind und wo ich mich mehr um mich kümmern darf. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den ich so gerne ins Medizinstudium integrieren würde. Einfach so diese Selbsterfahrung mehr. Nicht aus der normalen psychosomatischen, psychiatrischen, psychologischen Sicht, die wir da kennen, sondern wirklich so dieses, was brauche ich, wer bin ich, wie gehe ich achtsam mit mir um. Ich weiß, dass das viele langweilt und dass das viele auch nicht haben wollen, aber ich bin davon überzeugt, dass es vielen auch sehr, sehr viel bringen wird, auch wenn wir mal darauf gucken, wo es uns letztendlich hinführt, wenn wir irgendwann mal in Führungspositionen sind. Da ist es aus meiner Sicht auch ein essentieller Anteil zu wissen, was ich kann, was ich wirklich gut kann, was ich machen will, was mir liegt und was mir wenig Energie kostet und wofür brauche ich jemanden, der einfach ja diese Lücke an Kompetenz, die ich da habe, ersetzt, so an persönlichen ja, Kompetenzen, die ich habe, sei es das strukturiert sein, eine gute Sekretärin, das ist, ne, das darfst du einfach wissen. Und das ist nichts Schlimmes. Du musst nicht alles können. Das ist genauso wie in der Schule. Du musst nicht in Mathe und in Deutsch und in Chemie gut sein, wenn du mal Maler werden willst.
Ja, ich finde es richtig cool. Und das ist auch so Teil meiner Vision. Wie cool ist es denn, wenn wir im Medizinstudium schon anfangen, ja, uns um uns selbst zu kümmern, uns selbst lieben zu lernen, uns selbst wichtig zu nehmen? Und was entstehen da für coole Ärzte dann, die empathisch sind, die ihre Patienten vielleicht ganz anders begleiten können. Also ich glaube, da kann es einen riesen Shift in der Medizin
Ja,
geben.
absolut.
Richtig cool. Ja. Hättest du jetzt noch einen Tipp irgendwie für die Hörerinnen und Hörer aus deiner Sicht, wie kann man da ganz praktisch anfangen, so diese Selbstfürsorge zu leben im Medizinstudium?
Ich würde da anfangen. Es ist echt eine tolle Frage. Ich würde genau da anfangen, wo ich die größten Herausforderungen sehe. Wenn ich merke, das ist jetzt hier so eine Riesenhürde für mich und ich sehe alle anderen um mich oder gefühlt alle anderen um mich drumherum machen das mit Leichtigkeit, da wirklich hinzuschauen und sich dafür nicht abzuwerten, sondern wirklich einfach mal zu fragen, warum stresst mich das gerade so? Einfach mal so, aber wirklich auch spielerisch, nicht so dieses, oh, ey, wie scheiße bist du denn, dass du das jetzt hier nicht umsetzen kannst, sondern wirklich ehrlich hinzuschauen. Warum kann ich das jetzt hier nicht so wie die anderen? Warum fällt mir das so unglaublich schwer? Welcher Anteil ist das jetzt? Ist es das, weil mich einfach Struktur so unglaublich stresst? Oder ist es, weil ich das hier alleine machen muss? Vielleicht fällt es mir in der Gruppe leichter, ne? Weil dann hast du auch gleich die Antworten. Was hilft dir denn jetzt dabei, diese Situation zu meistern und sich dann auch wirklich diese Hilfe zu gönnen?
Richtig cool.
Weil liegt unser größtes Potenzial zu erkennen, was ist das, was mich jetzt hier so anstrengt und wie kann ich dem entgegenwirken und da wirklich was für mich auch tun?
Ja, richtig gut. Genau, und dann, wie du sagst, vielleicht auch zu gucken, vielleicht muss ich das gar nicht machen auf diese Art und Weise, ne? Vielleicht gibt es ja, wenn ich das Beispiel, das du gesagt hast, wenn ich mich so allein fühle am Schreibtisch oder jetzt gerade vielleicht in dieser Online-Semesterzeit mit Corona, was würde mir denn jetzt helfen, mich zum Beispiel mit einer Freundin zu treffen zum Lernen oder da was zu besprechen oder wenn es nur online über Zoom ist oder so? Also genau, sich zu fragen, ah ja, was würde mir denn jetzt gerade helfen, was würde mir denn jetzt gerade gut tun? Ja, richtig gut. Ja. Ein weiteres Thema, das ich mit dir, über das ich mit dir sprechen wollte, ist so dieses Thema Perfektionismus. Weil ich, also so aus meiner Erfahrung und meiner Einschätzung nach, sind viele Medizinstudierende, haben da so eine Ader oder so einen Hang dazu. Ich nehme mich da gar nicht aus.
Ich mich auch nicht.
Und ja, was ist da aus deiner Sicht? Also, weil, ja, wenn man so krass drin ist in diesem Perfektionismus und dann irgendwie beim Lernen irgendwie jedes Detail dann noch verstehen will und dann ja irgendwie auch noch 10.000 Sachen gefühlt auf einmal zu tun hat und das alles irgendwie richtig gut und perfekt machen möchte, was kann da aus deiner Sicht helfen, um da entspannter mit umzugehen?
Ich glaube, auch da haben wir die Antwort, was entspricht dir denn? Mir entsprechen keine 100%. Mich langweilt das zu Tode und die restlichen 20% sind für mich Dinge erstens, die ich im Buch stehen habe und weiß, wo sie stehen. Und also war ich aber tatsächlich auch schon im Studium und für mich ist es überhaupt keine Herausforderung, schnell, viele Informationen in kurzer Zeit aufzunehmen. Das lag mir schon immer. Was ich aber definitiv nicht kann und was mich unglaublich stresst, ist so dieses Detailwissen. Ich bin da unglaublich gut drin in Dingen, die ich gerne mache. Das sauge ich auf wie ein Schwamm. Aber das weiß ich einfach von mir. Ich fange auch nicht mehr an, Bücher zu lesen, so im Detail. Ich lese quer, meistens 10 Bücher auf einmal. Und da, weil es mir dann noch zu langsam geht, höre ich das lieber beim Gassigehen. So. Aber das ist einfach so meine Scanner-Persönlichkeit auch. Aber da auch da, das war ein Weg dahin, das anzuerkennen und das auch wertschätzen zu lernen, weil es mir gezeigt hat, Mann, krass ist das eigentlich, wie viel Informationen du aufnehmen kannst. Ja, du weißt es jetzt nicht bis 100% ins Detail, wie zum Beispiel jetzt der Akademiker, der sich sein ganzes Leben lang nur mit einer bestimmten mathematischen Formel auseinandersetzt. Das würde mich aber wahnsinnig machen. Andere macht es wahnsinnig, so wie ich das mache. Ja, und also ich denke, generell beim Perfektionismus ist halt, wichtig, dass du erkennst, wann du in so eine Schleife kommst, die dir schadet. Weil so ein gewisser Perfektionismus ist ja jetzt an sich nichts Schlechtes, ne? Das ist ja einfach nur auch Gewissenhaftigkeit. Aber wirklich zu erkennen, wann drücke ich meinen Perfektionismus anderen auf, ist, glaube ich, ein großer Punkt. Und auch, wann schadet mir mein eigener Perfektionismus? Wann hält er mich eigentlich tatsächlich auf und macht mich eigentlich fast noch schon kaputt? Das ist der Punkt, den wir erkennen dürfen, um da eben wieder so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen und zu erkennen, einmal natürlich aus unserer Persönlichkeit heraus, wie kann ich das überhaupt leisten, hier so das perfekte Ergebnis abzurufen? Wie wichtig ist es tatsächlich, eine Eins in allen Prüfungen zu haben, um ein guter Arzt zu sein? Also meine Antwort dazu ist ganz klar, überhaupt nicht. Weil im Endeffekt wirst du durch deine Ausbildung gut in deinem Fach. Du wirst das wissen, was du weißt. Die wirkliche Kompetenz im Arztsein, je nachdem, wo du arbeitest, ist ja dieses schneller entscheiden können, Situationen vorausdenken können, abschätzen können und dann die Entscheidung zu treffen. Das sind ganz andere Kompetenzen, die wir im Studium gar nicht lernen. Und wirklich da einfach diesen Fokus auf dieses Fachwissen, was wir da reingeprügelt bekommen im Studium, dass das so ein bisschen in den Hintergrund geraten darf und sich wirklich auf die Sachen konzentrieren, die dann im Beruf auch wichtig sind.
Ja, voll spannend. Ja, was du sagst, dass im Beruf ja nochmal ganz andere Kompetenzen auch wichtig sind, die, ja, die man dann schon erlernt, also wenn man jetzt so den klassischen Weg geht, eine Facharztausbildung
Ja,
macht, ja, die man
genau.
dann in der Ausbildung erlernt. Ja.
Die wir eigentlich schon vorher erlernen könnten. Auch ein wichtiger Punkt eigentlich, ne? Dass wir eigentlich in der Lage wären, unseren Nachwuchs so auszubilden, dass er eben genau diese Kompetenzen hat, sich selbst organisieren, eine ganze Station organisieren, den Patienten wirklich von A nach Z anschauen, um dann die Entscheidung zu treffen. Und so dieses ärztliche Denken, ich finde, das ist viel, viel wichtiger. Und das ist das, was mir immer bei den neuen Assistenten aufgefallen ist, dass das die Riesenherausforderung ist. Natürlich dürfen wir das alles wissen, ne? Wir dürfen von allem mal gehört haben und wissen, wo wir nachschauen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber eigentlich fehlt vielen dieser Rundumblick, weil wir es gar nicht machen müssen im Studium. Und das finde ich sehr schade, weil wir die Möglichkeit hätten, es anders zu machen.
Hast du einen Tipp jetzt für die, die zuhören, die jetzt gerade Medizin studieren, was sie vielleicht jetzt machen können, um da schon mehr reinzukommen in dieses, ja, ärztliche Denken, Arbeiten, Handeln?
Ich glaube, in der aktuellen Situation, wenn jetzt deine Uni nicht solche speziellen Programme hat, ist es unglaublich wichtig, die Praxis zu suchen. Ja, also da wirklich praktische Erfahrungen zu sammeln und da auch mal eben zu fragen, kann ich mich jetzt dranhängen? Ist es okay, wenn ich Fragen stelle, warum du jetzt so entschieden hast, warum du das jetzt machst? Und auch manchmal einfach nur beobachten. Wirklich richtig gute Kliniker, ich liebe das. Also das ist wirklich, wo auch mein Herz aufgeht. Ich liebe ja die Klinik, ich liebe auch so diesen Bereich Notfallmedizin, dieses schnelle Agieren. Deswegen macht mir auch Geburtshilfe so unglaublich Spaß, weil du da nicht vorausplanen kannst, was dich jetzt am Tag erwartet und wie eine Geburt verläuft. Das ist unglaublich intuitiv. Und da kannst du wirklich was lernen, gerade bei den Notfallmedizinern, bei denen die schnelle Entscheidungen treffen müssen. Das überfordert am Anfang vielleicht. Man kommt gar nicht mit, aber man kommt da sehr schnell rein. Und da lernst du das Denken, was du brauchst, um Kliniker zu sein und was du dann später auch mal für diesen Rundumblick in der Praxis brauchst. Das wäre so mein Tipp. Einfach wirklich die Praxis suchen.
Das ist ja sicher ein guter Tipp. Also schon die Praxis wirklich suchen. Ja, im Studium auch schon. Ich habe manchmal die Frage bekommen, und vielleicht kannst du dazu was sagen, so diese Befürchtung, ich bin eher so ein sensibler Mensch, ich bin eher so ein emotionaler Mensch. Bin ich zu emotional, bin ich zu sensibel für den Arztberuf? Was würdest du jemandem sagen, der diese Frage stellt?
Ja, ich würde sagen, dass du nicht zu sensibel bist für den Arztberuf, sondern vielleicht einfach sehr empathisch und dass du dich gut aufstellen darfst, um im Kollegkreis zu bestehen. Das sehe ich als große Herausforderung, weil die Patienten lieben das, wenn da empathische Ärzte da sind, weil sie endlich das Gefühl haben, dass sie jemand hört. Und das ist ja eigentlich das, warum wir mal Ärzte geworden sind, zumindest wenn du so bist. Wenn du so empathisch bist, hast du dir das ausgesucht mit dem Wunsch, wirklich für die Menschen etwas bewegen zu können und wirklich mit so einem ganz altruistischen Gedanken, ich möchte einfach nur helfen und es ist mir eigentlich egal, was ich dafür bekomme. Wo wir dann wieder an den Herausforderungen stoßen, die wir dann in der eigenen Praxis haben, weil wir dann eigentlich das Gefühl haben, komplett gegen unsere innere Stimme zu arbeiten. Aber du bist niemals zu sensibel für irgendwas. Du darfst so sein, wie du bist und Punkt. Und wenn du das anerkennst, dann ist es auch egal, was deine Kollegen sagen. Dann sagst du denen, ja, und ich heule halt, wenn du mich hier anschreist, weil es einfach Kacke ist, weil ich der Meinung bin, wir können auch anders mit uns umgehen. Punkt. Und da einfach gleichzeitig die Stärke zu entwickeln, und das ist möglich, auch als sensibler Mensch, auch als empathischer Mensch, ganz klar zu sagen, was deine Spielregeln sind, weil du entscheidest letztendlich, wie sie mit dir umgehen.
Ja, richtig gut. Finde ich richtig gut. So dieses, ja, sich selbst annehmen und zu erkennen, was da für ein Geschenk drin ist.
Ja.
da drin sensibel zu sein, emotional zu sein. Und ja, wie du sagst, ich glaube, das kann Patienten oder Menschen allgemein so gut tun, wenn sie dieses Gefühl haben, boah, da sieht mich jemand, da hört mich jemand. Es kann, glaube ich, manchmal mehr wirken als irgendeine Tablette, als
Ja,
irgendein
absolut.
Medikament. Ja.
Also das bewegt so sehr, ich kann das von mir erzählen. Ich habe irgendwann jetzt vor kurzem, nach 2 Jahren, eine E-Mail von einer Patientin bekommen, die ich mitten in der Nacht kam, die mit einem Blasensprung, weil das Baby die Fruchtblase durchgetreten hat, weil die hat so eine zweite Uterushöhle gehabt und da war die so Fruchtblase so gespannt und da hat das durchgetreten. Das habe ich ihr damals so erklärt am Bild, habe gesagt, guck mal, da sieht man das richtig, wie die Fetzen da flattern. Das Mäuschen hat sich quasi selber die Fruchtblase gesprengt. Und die hat mir einfach geschrieben, dass es allen gut geht und dass sie sich so aufgehoben gefühlt hat. Und das hat mich so berührt. Das war mir so wichtig in dem Moment. Ja, es war meine Nacht. Es war irgendwann 2:30 Uhr, keine Ahnung, wann die kam. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja in dem Moment, ich weiß das noch wie heute,
Ja.
weil das so, du merkst ja auch diese Verbindung zu den Patienten. Und das ist, was ja auch wieder viel zurückgibt. Und wenn du dir das nehmen lässt, gerade als empathischer Mensch, solche Situationen, solche Vorkommnisse in deinem Arztsein, dann wirst du unglücklich werden. Du darfst die gezielt suchen und für dich auch festlegen, das ist das, was ich als Arzt brauche.
Ja, richtig schön. Ja, voll schön. Ich würde noch gern kurz auf deine Sicht, deinen Blick auf die Medizin eingehen. Und zwar habe ich bei dir, ich glaube, auf Instagram oder so, einen Satz gelesen, der mir ins Auge gesprungen ist und den ich sehr inspirierend finde. Und zwar, in meiner Welt fängt Krankheit weit vor dem ersten Symptom an. Magst du da noch kurz was dazu sagen, was das für dich bedeutet und was du für einen Blick auf die Medizin hast?
Gerne mache ich das. Ist auch ein großer Teil davon, warum ich letztendlich, also es erschließt sich nicht gleich, warum ich dann Business Coaching mache, aber kann ich vielleicht dann noch dazu kommen. Ich war als Kind schwer krank, also ich hatte eine Leukämie, ich habe Chemotherapie bekommen, ich bin hochsensibel, ich hatte immer Menschen um mich rum, die mir gesagt haben, du bist nicht so richtig, wie du bist, du musst härter werden im Nehmen, musst dir ein dickeres Fell zulegen. Eigentlich war irgendwie meine ganze Jugend davon behaftet, dass ich irgendwie nicht so richtig bin, wie ich bin, weil alle anderen waren anders. Und das hat dazu geführt, dass ich mich im Studium komplett verloren habe. Ich habe angefangen, mein Essen zu kontrollieren. Ich bin in eine Essstörung gerutscht und ich habe dann eine Therapie gemacht, die mir jetzt erstmal da rausgeholfen hat. Aber ich habe immer gemerkt, nein, es fehlt irgendwas. Es fehlt trotzdem was. Aber ich konnte es nicht greifen. Es gab keinen, der mich da auch anleitet, ne? Da einen Weg für mich zu finden. Ich war also faktisch, erstmal mein eigener Patient. Und es gab wenige, die mir da Anleitung gegeben haben. Und dann bin ich auf diese Reise gegangen zu mir selbst. Es war ein ganz großer Schritt, als ich meine Tochter damals bekommen habe, die habe ich im Studium bekommen, da war ich 24. Kinder sind so ein Riesenspiegel. Da musst du dich mit dir selber auseinandersetzen. Und da kommen auch wieder Herausforderungen, so ganz klar auf den Präsentierteller, die du lösen darfst. Und dann ging das aber los, da habe ich gearbeitet und auch im Arbeiten verliert man sich selbst schnell. Also ich habe mich sehr schnell verloren, habe einfach wirklich nur noch funktioniert und habe in dieser Welt gelebt, dass man eben funktionieren muss. Was dann kam, waren so, ich habe wirklich so schlimme Magenschmerzen bekommen, dass ich eigentlich, sobald mein Mann zu Hause war, lag ich auf der Couch und konnte im Prinzip nichts mehr machen. Das war richtig lähmend, das war ganz spannend, weil ich überhaupt nicht wusste, wovon das ist. Ich konnte gar nicht mehr festmachen, ob das in irgendwelchen Nahrungsmitteln oder sonst was liegt. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, naja, also ich bin mir jetzt sicher, dass die Magenspiegelung nur sagen wird, ich habe eine Gastritis. Aber das ist ja jetzt keine Lösung, ne? Also für mich war klar, dass es irgendwas mit dem Essen zu tun haben muss, mit meiner Ernährung. Und dann bin ich da also für mich war erstmal der Fokus Ernährung, habe mich damit wahnsinnig auseinandergesetzt und habe es tatsächlich geschafft, durch das Weglassen von bestimmten Sachen, die mir persönlich nicht gut tun. Und da bin ich einfach der Meinung, wir haben da so eine bestimmte, also das ist für jeden anders. Jede Ernährung passt nicht zu jedem. Aber das war so dieser erste Schritt, wo ich dachte, ja krass, guck mal, was du damit verändern kannst, wie viel Energie ich plötzlich habe, wie viel, die Schmerzen sind komplett weg. Und plötzlich war auch meine Migräne, die ich 25 Jahre lang hatte, weg. Krass. Ich habe die wirklich nur noch, wenn ich mich wirklich so ganz, ganz sehr anspanne, irgendwie mir Sorgen mache. Also das sind noch so Momente, die so emotional sehr rüberkochen, dann habe ich das. Aber sonst ist die komplett weg und ich hatte die jede Woche mindestens einmal. Und da dachte ich so, ey krass, das kann doch nicht sein. Und dann kam eben auch durch, ne, durch unsere unternehmerische Entwicklung dieser Persönlichkeitsentwicklungsbereich dazu. Und in dem Bereich dachte ich, das ist einfach viel krasser als eine Therapie. Ich habe ja den Vergleich. Aber das ist so viel tiefgehender, das ist so viel nachhaltiger als eine Therapie, sich mal wirklich selber mit sich auseinanderzusetzen und auch dahin zu schauen, wo du eigentlich vermeidest, hinzuschauen, was du nämlich eigentlich an dir selber nicht so gut findest. Mhm. Und da auch einfach in eine Haltung zu gehen, dass du einfach so richtig bist, wie du bist. Mhm. Und damit löste sich alles auf. Damit kam der Selbstwert, damit kam diese Überzeugung, dass ich so richtig bin, wie ich bin und dass ich meinen Weg gehen kann und werde und Punkt. Und das hat mir so viel Energie gegeben, so viel Erleichterung. Und da liegt der Kern der Gesundheit. Und wenn wir jetzt mal in den Spiegel gehen mit unseren Patienten, wir haben, also gerade in der Notaufnahme, das ist ja das, was ich am meisten gesehen habe, die Patienten kommen mit wahnsinnigen Schmerzen, adipös, irgendwelchen Folgeerkrankungen, mit Entzündungen in meinem Bereich, im Genitalbereich, die sich da nicht kontrollieren lassen, die immer wieder auftauchen. Aber woher kommt das denn? Nicht davon, dass sie adipös sind, sondern weil sie sich selber adipös gemacht haben, weil ihr Selbstbild so ist, weil sie einfach übermäßig essen, sich nicht damit beschäftigen wollen, weil das eine Ersatzdroge ist. Essen ist etwas, was kompensiert und da kommen wir ran und das ist auch das, also wenn ich einer Patientin sage, die so ganz schlimme Arthritis-Schübe hat, dass sie durch Ernährung, durch eine angemessene Ernährung, die zu ihr passt und ihre Entzündungsreaktion eindämmt, dass sie dadurch ihre Schübe eindämmen kann und alles so bleibt, wie es jetzt ist, wenigstens nicht schlimmer wird. Von der kriege ich dann meistens die Antwort, ja, aber ich will ja nicht auf alles verzichten. Hat sie lieber Schmerzen, als auf irgendwas zu verzichten, was ihr vielleicht nicht gut tut? Und wenn es nur die blöde Milch ist. Und das sind, das sind einfach so eine Überzeugung, die ich habe. Ich weiß, dass die nicht jeder mitgehen kann. Aber aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner Selbsterfahrung, ist es so, dass wir im Prinzip uns unterbewusst machen wir uns krank, indem wir eben nicht darauf achten, was uns wirklich gut tut. Und nicht ehrlich reflektieren, sondern eher eben den leichten Weg gehen und sagen, ich mache so, wie es alle anderen machen, wie es schon immer gewohnt war. Und Ungewohntes zu machen, ist immer anstrengend. So funktioniert unser Gehirn, da gehen alle Alarmglocken an. Deswegen, aber das kannst du in den Griff bekommen. Und irgendwann wird das andere dein neues Normal. Mich stört es nicht, keine Milch zu trinken. Mich stört es nicht, kein Zucker zu essen. Das ist, das ist für mich normal geworden. Natürlich war der Anfang nicht leicht. Aber und auch die Persönlichkeitsentwicklung. Natürlich ist das echt mies, mal ehrlich in den Spiegel zu gucken. Aber da geht es ja nicht darum, dich abzuwerten, sondern wirklich das Potenzial zu sehen, was da ist und mal hinzuschauen, wo du dich selber aufhältst. Und letztendlich, es ist das, was die Menschen gesund machen wird. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele, die das bereits erkannt haben. Und deswegen bin ich initial auch mal in die Selbstständigkeit gesprungen, mit diesem Gedanken, da wirklich mit diesen Menschen zu arbeiten. Dann habe ich, aber ich, für mich war das zu klein. Das hört sich immer verrückt an, aber ich erreiche ja viel mehr, wenn ich anderen Menschen zeige, wie sie sichtbar werden, wie sie quasi für ihre Patienten sichtbar werden, weil dann erreichen die wiederum durch meine Hilfe 100 Menschen.
Ja.
Oder mehr.
Ja.
Je nachdem, wie groß es wird. Ja. Aber deswegen habe ich dann letztendlich gesagt, ich habe diese Überzeugung, für diese Überzeugung brenne ich und danach lebe ich. Und jetzt unterstütze ich aber die Menschen, die genauso denken wie ich, ihre Vision groß zu machen.
Ja. Richtig cool. Auch so dieses andere Bild auf Symptome oder Erkrankungen. Und in der Schulmedizin ist ja dann häufig so, ah ja, wir haben eine Gastritis, gut, geben wir die und die Medikamente. Aber sich mal zu fragen, und mit der Intention habe ich auch angefangen, Medizin zu studieren, zu schauen, ja, was ist denn die Ursache davon? Wie kann man denn da hinschauen? Wie kann man denn das angehen? Und ja.
Ja, wir sind halt leider in unserer westlichen Medizin so eine Symptommedizin. Ne? Wir bekämpfen immer die Symptome. Und dieses Ursächliche, das macht ja eher so die traditionelle Medizin, das Ayurveda, die schauen ja wirklich an der Basis. Und das hat mich total fasziniert, da eben so dieses Denken wiederzufinden. Also es gibt das, ne? Und das sind ja ganz, ganz alte Heilmethoden, bei denen die Menschen noch keinerlei Apparatemedin haben, dass das alles ineinander greifen darf. Ne? Ich sage auch immer, alles, was wir jetzt haben, hier in der Klinik, diese Akutmedizin, das alles, es hat alles seine Berechtigung, weil es gibt einen Punkt, da ist das System so gekippt, da kannst du nicht mehr mit ganzheitlichem Denken rangehen. Da brauchen die Menschen Akuthilfe. Aber du kannst dann wieder an die Basis zurückgehen, wenn du einmal den Körper stabilisiert hast. Ne? Also es braucht das eine und das andere.
Ja. Ja. Ist dann aus deiner Sicht die Grundursache von Erkrankungen oder von Symptomen, hat es aus deiner Sicht dann oft oder meistens auch was mit dem Mentalen zu tun?
Immer.
Der Psyche, immer.
Immer.
Ja.
Es gibt ja so dieses Körper, Geist und Seele. Und für mich ist die Seele auch ein Stück unser Unterbewusstsein. Ich bin auch Hypnotherapeutin und das fand ich sehr, sehr spannend, da auch wirklich Patienten zu erleben, die, also es gibt wirklich Menschen bei einer simplen Rauchumgewöhnung, die lassen sich das Rauchen nicht nehmen, weil das für sie eine Funktion erfüllt. Und es gab in meiner Ausbildungsgruppe einen Mann, da hat er der Ausbilder das vorgeführt. Und bei dem war das super schwierig, dieses Rauchen umzukoppeln. Das ist eigentlich in einer halben Stunde gemacht. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt ist für mich der Punkt, hier tiefer zu gehen. Das ist vorher mit dem Patienten abgesprochen. Wenn wir das nicht lösen können, dann gehen wir da tiefer und gucken, wo das herkommt. Und seine innere Überzeugung war, dass er es nicht wert ist zu leben, und Rauchen war seine Mittel, sich sukzessive zu zerstören. Und das ist so verrückt, weil wir so viel, also unser Unterbewusstsein ist so groß und nimmt alle Informationen um uns drum auf, aber um uns vor Überforderung zu schützen, kriegen wir nur 5% wirklich bewusst mit. Und alles andere reagiert unterbewusst. Wir reagieren einfach, wie wir reagieren. Wir nennen das manchmal Affekt. Aber das sind in den 95% der Fälle eben diese Reaktionen, die wir machen. Und so leben wir auch unser Leben. Und Albert Einstein hat schon gesagt, es ist verrückt, immer dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ich liebe diesen Mann für diesen Spruch.
Ja.
Und er hat recht. Er hat recht. Ja. Aber wo kommt das Ganze her? Wir machen immer das Gleiche, weil wir so wie eine Programmierung haben. Und alles, was wir anders machen, wirkt erstmal komisch, weil dann müssen wir auf einmal in die Bewusstheit gehen, wir müssen das wahrnehmen, wir müssen das bewusst entscheiden, das ist alles anstrengend, und dann kommt so diese ganze Angstkaskade hoch. Ne? Aber letztlich ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass wir ganz viele Muster in uns haben, dass wir in sehr vielen Gewohnheiten leben und dass wir uns darauf auch wie ausruhen, weil es einfach angenehm ist, in diesen Gewohnheiten zu bleiben. Aber trotzdem sind es auch oft Muster, die uns schaden. Wer schon mal eine Diät gemacht hat, der weiß, wovon ich spreche. Ich halte nicht viel von Diäten, aber das ist so dieses klassische Beispiel von, wir machen es mal anders und halten es nicht durch, weil es nicht unseres ist.
Ja.
Und es hängt einfach alles zusammen. Körper, Geist und Seele gehören immer, immer zusammen, weil du im Prinzip durch deinen Lebensstil ja auch zeigst, wie du dich für dich selbst sorgst.
Ja. Vielleicht könntest du da noch ein oder wenn wir das nochmal praktisch angucken, ich habe neulich mal eine Umfrage auf Instagram gemacht, wie viele schon im Medizinstudium körperliche Symptome hatten durch Stress oder so. Und ich weiß nicht, ich glaube, 80, 90% oder so haben angegeben, dass sie schon mal körperliche Beschwerden hatten durch Stress im Medizinstudium. Und da waren dann so Sachen dabei wie Magenschmerzen, Tinnitus, Schlafprobleme. Ja, bei anderen sind es vielleicht auch Symptome, die man auf den ersten Blick überhaupt nicht darauf zurückführen würde. Wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer vielleicht Symptome hat, zur Zeit oder schon mal hatte im Medizinstudium, was wäre da jetzt aus deiner Sicht so der erste Schritt in Richtung Heilung?
Wenn es soweit ist, dass du Symptome hast, ich glaube, dann ist es schon mal der Riesenschritt zu erkennen, dass es dadurch ist, dass du dich so selber stresst im Studium. Das ist schon mal das ist eigentlich die Erkenntnis, die am Anfang steht. Und wenn du merkst, dass es dadurch ist, wie du dich hier gerade verhältst, dir selbst gegenüber, durch dein Studium, weil du irgendwelche dir selbst gesetzten Ziele erreichen willst, irgendwelche Noten erreichen willst, was weiß ich, dann kannst du anfangen, eben zu schauen, was brauche ich denn jetzt eigentlich, um hier mal wieder runterzukommen, um endlich mal wieder durchzuschlafen, und da dürfen wir uns, sind wir uns, glaube ich, einig, dass das wichtig ist, dass Durchschlafen, einen guten Schlaf, macht auch einen viel besseren Lerner. Und es ist nicht effektiv, 24 Stunden gefühlt zu lernen und auch nicht die ganze Wachzeit zu lernen. Es ist eigentlich viel effektiver, dir wirklich solche Blöcke zu machen zum Lernen. Aber auch da, ne, also ich habe das nicht gemacht. Ich kann das jetzt sagen von meinem Arbeiten, in dem ich wirklich auch, also das war wirklich ein Bereich, in den ich viel Zeit und Überlegungen investiert habe, um hier effektiver zu werden, aber gleichzeitig eine Balance zu finden mit meiner Familie, mit dem Pensum, was ich sonst mache, was tut mir gut, um hier nicht auszubrennen, weil du bist nur kreativ und effektiv, wenn du gesund bist und wenn du genug Energie hast, um die da reinzutun. Und alleine die Erkenntnis, dass das jetzt dazu geführt hat, dass du hier nicht schläfst, irgendwie Augenzucken entwickelst, vielleicht sogar andere schlimmere Symptome wie Magenschmerzen, Migräne oder sonstiges. Das ist der Punkt, wo du hinschauen darfst und gucken darfst, was brauche ich denn zum Ausgleich? Und dann geht es weiter. Zu erklären, wo die Symptome herkommen, ja, das kann man sich ja machen. Aber wenn wir uns einig sind darüber, dass es wirklich daherkommt, dass du über deine Grenzen gehst und das, also unser System ist ja wirklich eigentlich sehr zäh. Wir können lange über unsere Grenzen gehen und wir haben keinerlei Symptome. Wenn es zu Symptomen kommt, dann hast du das schon ziemlich lange gemacht. Und an der Stelle dann wirklich die Notbremse ziehen. Und dann kann es tatsächlich auch mal sein, dass das eine Weile dauert, wie das wieder weg ist. Weil das ist ja dann auch schon eine Weile gewesen, ne? Es wird nicht so lange dauern, wie wir es gezüchtet haben. Aber du kannst dir da ein bisschen Zeit geben, um das auch wieder in den Griff zu bekommen. Und da auch wirklich, also gerade bei Schlafstörungen, auf eine gute Tageshygiene zu achten, Sport mit einzubauen und auch bewusst vor dem Schlafen zum Beispiel nicht mehr so sehr mental aktiv zu sein, da wirklich dir auch Zeit zu geben, runterzufahren oder generell auch Magenschmerzen. Ich glaube, das kommt sicher aus einem großen Teil auch von der katastrophalen Ernährung, weil sie schnell geht. Aber es kann natürlich auch einfach der Stress sein, der da mit reinspielt, ne? Und da einfach mal zu gucken, welche Komponente ist jetzt die, die ich als erstes verändern kann und dann Schritt für Schritt neue dazu zu nehmen.
Ja, cool. Möchtest du zum Schluss nochmal, wenn du jetzt zurückblickst, überlegst und an die Franziska denkst, die Medizin studiert hat, was weiß ich, im dritten, vierten, fünften Semester, was wäre ein Tipp, den du ihr mitgeben würdest? Eine Sache, die du ihr gern sagen würdest.
Ich würde meinem früheren Ich grundsätzlich immer dasselbe sagen, egal an welcher Stelle. Vertraue darauf, dass alles gut wird. Das ist
Schön.
das, was ich wirklich lernen durfte und was mich auch leitet. Auch in Situationen, in denen ich echt herausfordernde Entscheidungen treffe und die werden ja, je größer das Unternehmen wird, immer kribbeliger. Ich habe so ein tiefes Vertrauen, dass sich irgendwie alles fügt. Und wenn eine Herausforderung kommt, die ich so nicht geplant habe und die mich erstmal tierisch nervt, auch dann versuche ich wieder, mir zu sagen, wir haben uns gesagt, wir vertrauen darauf, dass alles gut wird. Das mache ich auch tatsächlich. Und dann einfach erstmal durchatmen in dem Moment, wo es kommt und nicht gleich reagieren. Genau, aber Vertrauen in den eigenen Weg. Und das im Prinzip sind wir in einer wunderbaren Lage. Wir wohnen in einem sehr, sehr stabilen Land. Wir haben in der aller Regel ein Dach über den Kopf. Wir haben auch im Studium meistens eine Situation, in der wir irgendwie Essen bekommen. Und wenn es von Freunden ist, aber sich darauf zu besinnen, wie tief kann ich denn fallen? Und dann festzustellen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Essen. Ich kann in ein Bett gehen, was nicht irgendwie gefährlich ist und da schlafen und darauf erstmal atmen und dann weitergehen.
Richtig schöne Worte zum Schluss. Magst du jetzt noch sagen, wenn sich die Hörerinnen und Hörer fragen, wo finde ich jetzt denn die Franziska, wo kann ich dir folgen, wo kann ich dich finden?
Ja, mich findet man auf meiner Website, das ist www.drfranziskarudolf.de. Man kann mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben, am besten an team@drfranziskarudolf.de oder auf Instagram findet man mich auch unter Dr. Franziska Rudolf. Also eigentlich ist es total easy, auch auf Facebook unter Dr. Franziska Rudolf. Ich habe das so... so einfach wie möglich gemacht. Ich heiße
sehr
überall
gut.
Gleich. Genau, ihr müsst euch einfach nur, und das wird alles hintereinander weggeschrieben, ohne Lücke, ohne Bindestrich, ohne alles, damit es so einfach wie möglich ist. Genau, und da findet ihr mich und die Dinge, worüber ich spreche und ja.
Richtig cool. Okay, packe ich auch nochmal in die Shownotes, die ganzen Links.
Machen wir.
Dann vielen lieben Dank, dass du da warst, Franziska. Danke für das inspirierende Gespräch.
Ich danke dir für die Einladung, es war ein Fest.
Ich hoffe, du hast super viel aus dieser Folge für dich mitnehmen können. Und wenn du jetzt sagst, boah, ich will da jetzt auch was machen. Ich habe keine Lust mehr, ständig gestresst und angespannt durch mein Medizinstudium zu gehen. Ich will, dass es entspannter ist. Ich will, dass es leichter ist. Wenn du das möchtest, dann melde dich voll gern bei mir. Schreib mir auf Instagram oder über meine Homepage felicitassaal.com/coaching. Da findest du alle Infos, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst. Und schreib mir eine Nachricht, dann machen wir einfach ein unverbindliches Klarheitsgespräch und schauen, wie ich dich am besten auf deinem Weg begleiten und unterstützen kann. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Deine Felicitas.